Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Westerwald, 70er Jahre. Irgendwo liegt eine Bundeswehrkaserne. Und die hat natürlich eine Kantine, muss es ja auch geben. Und genau da, wo ja wirklich keine anderen Kinder sind, ist René Marek aufgewachsen. Die ersten Jahre zumindest. Seine Eltern haben da nämlich diese Kantine betrieben. Und René Marek, den kennen Sie vielleicht. Oder eigentlich eher seine Puppen, den Maulwurfen zum Beispiel. Der mit dem Sprachfehler, der sagt immer Rapante, Rapante statt Rapunzel, Rapunzel. Ja, und vor über 10 Jahren landete er damit einen viralen YouTube-Hit. Nur, dass das damals eigentlich noch kein Mensch so genannt hat. Und es gibt natürlich aber auch ein Leben vor diesen Maulwurfen, vor den Puppen. Eine Jugend und eine Kindheit in der Provinz. Und die war gar nicht mal so schön, oder? Übertreiben Sie in Ihrem neuen Buch, René Marek.
Ich versuche nicht zu übertreiben, oder ich denke schon, dass es auch irgendwie ein Roman ist. Also gerade so bei den Freunden, die dann in einem Dorf da kommen, da übertreibe ich schon so ein bisschen. Da gibt es die Figur des Hagen zum Beispiel, der fast schon psychopathische Züge hat. Der war schon rau, aber der hat mich nicht immer verkloppt, wenn er mich gesehen hat. Also,
okay, Sie waren nicht ganz so arm dran.
Genau.
Ja. Ja. Hallo erstmal zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Ja, Sie sind bei uns, weil Sie eben ein Buch geschrieben haben. Wie einmal ein Bagger auf mich fiel, heißt das. Es geht darin um Ihr Leben zwischen 9 und 17 Jahren, so grob. Ist tragisch-komisch, wirbt der Verlag. Komisch sind vor allem eben dann solche Geschichten oder Anekdoten wie die mit dem Bagger, weil irgendwie sind Sie immer so ein bisschen so der Gelackmeierte, oder? Der immer so ein bisschen am meisten Pech hat. Erzählen Sie doch mal ein bisschen diese Baggergeschichte.
Das haben Sie vorhin schon kurz erzählt, dass ich in so einer Kaserne auf einem Truppenübungsplatz groß geworden bin. Und dann aber irgendwann sind wir halt in so ein kleines Dorf gezogen. Und da gab es nun mal nicht viel zu tun. Es gab jetzt keinen Jugendclub oder irgendwas, sondern es gab einen Fußballverein. Wenn man aber keine Lust hatte auf Fußball spielen, dann hat man halt einfach rumgehangen und dummes Zeug gemacht. Und wir haben halt dann in der Zeit so mit 15, 16 halt wirklich viel Quatsch angestellt, also Mofas frisiert. Und eben ganz am Ende, da war ich dann schon 17, eben auch nachts mal mit einem Bagger rumgefahren, der dann leider umgefallen ist und auf mich drauf. Da hat es dann eben mal wieder mich erwischt.
Ja. Genau, und Ihre Hüfte 3-mal.
Genau, die war 3-mal gebrochen, ein Wirbel angebrochen, ganz viele innere Verletzungen. Also es war wirklich ein Glücksfall, dass ich jetzt hier sitzen kann.
Sie schreiben am Ende des Buches, warum es eigentlich Ihre Geschichte ist wert, erzählt zu werden. Warum haben Sie es denn gemacht? Oder war das so die Idee des Verlages, weil solche Bücher sich einfach irgendwie einigermaßen okay verkaufen?
Nee, also da müsste ich jetzt so ein bisschen länger ausholen. Ich hatte ja von 2012 bis 2015 habe ich eine Bühnenpause gemacht. Und das war eigentlich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so zurückgeschaut habe, weil ich eher doch jemand bin, der immer sehr nach vorne, immer nur nach vorne guckt und ich auch immer Leute nicht verstanden habe, die so sagen, ja, ich mache gerade eine Therapie, ich muss meine Kindheit irgendwie aufarbeiten, wo ich immer so dachte, hör doch auf, das ist doch vorbei. Genau, und als ich dann diese Bühnenpause gemacht habe, war ich das erste Mal selber an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt gucke ich mal zurück, was war denn da eigentlich? Und habe erstmal für mich angefangen, Sachen aufzuschreiben. Da hatte ich noch gar nicht im Kopf, dass das vielleicht mal ein Buch werden könnte. Und habe das dann auch irgendwann nach den ersten 30 Seiten, wie das dann manchmal so ist, dann auch erstmal wieder liegen gelassen. Und dann ist vor 1,5 Jahren ist mein Bruder gestorben und da kam irgendwie einiges wieder hoch. Und dann habe ich das wieder vorgezogen und habe dann halt weitergeschrieben. Und das dann eben auch, weil dann Leute, ich war dann auf einer Lesung mal und habe was daraus vorgelesen und da meinten, ja, schick das doch mal einem Verlag und dann habe ich das gemacht und da meinten, ja, klar, machen wir und so kam das zu dem Buch. Wobei ich, das hört sich jetzt so ein bisschen an, eben wie Selbsttherapie,
Das war es dann nicht?
Nee, irgendwie so gerade am Ende, wenn es dann so ein bisschen ans Eingemachte geht in dem Buch, muss ich sagen, da hätte ich auch eigentlich gut drauf verzichten können. Also ich habe mich da dann doch eher ein Stück weit vergiftet gefühlt von allem und kann auch bis heute nicht sagen, ob mir das jetzt irgendwas gebracht hat.
Genau, das, was nämlich am Ende rauskommt, was ja vielleicht auch dazu geführt hat, warum Sie immer so stark nach vorne geschaut haben, ist, dass Ihr Vater Ihre Schwester nämlich missbraucht hat und irgendwie diese Familie das aber nie so richtig verarbeitet hat oder der Vater irgendwie immer so trotzdem dazugehörte. Ist das dann auch so ein Grund, das zu bearbeiten und zu zeigen, macht es vielleicht anders? Andere Familien?
Auf jeden Fall, na klar. Also das ist eben dieses Ding, was mir dann so passiert ist, an dem Punkt, wo ich dann so zurückgeschaut habe und dann auf einmal so dachte, wie konnte das passieren? Also ich habe das mit 17 erfahren und gestorben ist er, da war ich 31 und dazwischen ist aber nichts an Aufarbeitung passiert. Und,
also keiner hat ihn angezeigt, niemand, oder nicht aus der Familie irgendwie ausgegrenzt oder so.
Nee, also das, und ich glaube halt, das ist aber was ist, was häufig passiert. Also wir sind natürlich nicht die einzige Familie, in der sowas vorkommt. Also da sind ja die Statistiken sehr eindeutig und eben auch, dass es sehr häufig vorkommt, dass dann halt das nicht verarbeitet wird. Also ich habe mich halt dann gefragt, wie konnte das passieren? Also wie konnte das dazu kommen, dass das dann eben so versickert irgendwie? Und
kann man darauf eine Antwort überhaupt finden?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es dann darauf gibt es viele Antworten. Und das hängt natürlich immer sehr mit dem Gefüge zusammen. Ne, wie so eine Familie miteinander funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie Gespräche geführt werden oder eben nicht. Und darum geht es natürlich in dem Buch auch, also zu zeigen, wie ist so eine Konstellation in einer Familie und wie kommt es dann dazu, dass man halt lieber schweigt, als zu reden. So. Mhm.
Wieso haben Sie denn sich aber dazu entschlossen, eigentlich dieses Buch so zu schreiben, wie Sie es geschrieben haben? Also einfach mit diesen Themen, mit dieser Provinzjugend und mit dieser schrecklichen, mit diesem schrecklichen Ende dann. Warum lassen Sie das da enden, also vor diesem Erfolg, den Sie ja dann hatten?
Naja, für mich war das irgendwie so ein, hört sich jetzt blöd an, aber für mich war das so ein natürlicher Bogen halt. Also von diesem Bundeswehrlager irgendwie und dann halt wurde es dann am Ende eben so kulminiert in, ich erfahre von dem Missbrauch meiner Schwester und der Bagger fällt auf mich drauf, das irgendwie, naja, hat sich das für mich als irgendwie organisch angefühlt.
Also diesen Missbrauch mal rausgenommen, solche Geschichten gibt es ja auch einige, also Heinz Strunk, Rocco Schamoni, Flake von Rammstein, die haben auch so ihre tragisch-komische Jugend beschrieben, die sehen sich irgendwie auch immer so als diesen Typen, der irgendwie, dem immer so ganz viel Mist passiert. Ihre Geschichte passt da so auch ganz gut rein. Ist das auch so ein bisschen dieses so, schaut mal, ich habe es trotzdem geschafft, Geschichte?
Nee, also ich hoffe nicht.
Nee?
Nee, also ich habe es trotzdem geschafft. Nee, keine Ahnung. Ich habe mir halt diese Strecke vorgenommen und hab erstmal versucht, da jetzt ohne Zorn oder so. Ich glaube, das Gute ist, ich werde nächstes Jahr 50 und dann hat man natürlich jetzt schon, ne, das ist über 30 Jahre oder das ist 30 Jahre her. Und man entwickelt dann so einen Abstand und ich glaube, mit dem kann man dann auch da drauf gucken und das eben auch vielleicht viele Sachen nicht mehr so ernst nehmen. Also natürlich jetzt, ne, die ganz schweren Themen ausgenommen. Da ist natürlich auch viel mit dem Abstand auch irgendwie lustig.
Es hat auch immer so ein bisschen was davon, als würde man sich so die Fotos zeigen von, ach, guck mal hier, die alte rustikale genau. Schrankwand von damals, die Mofas, die Dorfdisco.
Guck dir mal meine Frisur an, wie schlimm das
ja,
aussieht.
Ja, genau.
Und so. Also,
genau,
klar,
und das ist aber auch immer so Städter, die dann über die Provinz schreiben, oder? Ist das nicht auch so ein bisschen diese Arroganz der Städter, die dann dieses Provinzielle so ein bisschen, haha, so war das, wir hatten ja nichts?
Ich hoffe nicht, dass ich mich über die Provinz lustig mache. Also ich versuche einfach, das so zu schildern, natürlich auch mit einer kleinen Überhöhung, wie es damals war. Und ich, lustigerweise, glaube ich, kommen halt dann doch relativ viele eben vom Dorf, ne? Und sind dann irgendwann in die Stadt gezogen. Und ich habe halt nur diese Kindheit. Die hat da in diesem Bundeswehrlager gespielt und dann in einem kleinen Dorf im Westerwald. So.
Ja, René Marek, danke für das Corso-Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ab heute geht's dann los mit der Lesetour, mit dem neuen Buch Wie einmal ein Bagger auf mich fiel. In Bielefeld heute Abend, weiter geht's in Quedlinburg und im Januar dann Leipzig, Dresden, Köln und weiteren Städten.